Ich muss euch ermahnen, letzten Vortrag habe ich sehr schnell geredet, aber ich habe so langsam zugehört, wir sind einfach nicht weitergekommen. Kapitel 11, Vers 1. Es geht uns jetzt um den nächsten großen Abschnitt, werden wir in einen Vortrag überfliegen. Es geht uns um die messianische Strategie zur Errichtung des Königreiches. Kapitel 11, Vers 1. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, die Taube hören und Tote werden auferweckt. Und die Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht über mich an mich ärgern wird. Dieser große Abschnitt beginnt mit Zweifel und Ärgernis. Der Teufel hört von den Werken Jesus von seiner Gefängniszelle aus. Und trotz all den schönen Berichten über das, was der Jesus tut und lehrt, wie kann es richtig sein? Ich bin doch als Wegbereiter bestimmt und hier sitze ich im Gefängnis. Kann er wirklich der Kommende sein oder erwarten wir einen anderen? Zweifel spricht er gerade aus. Und Zweifel spricht er aus zum Herrn Jesus. Das sollte ein Trost sein für manche von uns, denn viele von uns haben immer wieder Zweifel. Und wir versuchen irgendwie tapfer sie zu unterdrücken, unterschlagen. Heraus damit. Der Herr gibt uns objektive Anhaltspunkte. Er erinnert hier Johannes an alttestamentliche Zitate. Er beschreibt eigentlich sein Wirken, seine Werke mit Begriffen aus dem Alten Testament geholt und zeigt damit, dass alttestamentliche Prophezeiungen buchstäblich durch seinen Dienst vollendet wurden. So, es gibt den übernatürlichen Charakter seiner Werke selbst, aber auch dieser prophetische Aspekt, um das zu bestätigen. Glückselig, wer nicht über Christus und sein Programm stolpert. Aber wir sehen hier schon an diese Zweifel des Johannes ein großes, sowohl theologisches als auch philosophisches Programm, ein Problem mit Jesus' Programm. Matthäus eröffnet eine neue Front mit den Zweifeln des Teufels. Er tischt ein erhebliches Problem fürs Christentum auf, besonders ein Problem für die jüdische Leserschaft dieses Werkes. Was ist das Messias-Programm für die Errichtung seines Reiches? Für das Gericht des Bösen, das diese Welt durchsäuert. Wenn Messias gekommen ist und Jesus wirklich Gottes Gesandte ist, wie kann es sein, dass der große Prophet im Gefängnis ist? Dass Leute, die gerecht leben wollen und Jesus nachfolgen, dass sie, ausgerechnet sie, verfolgt werden. Jesus ist gekommen, Gott Fleisch geworden auf dieses Planet, er ist gegangen und scheinbar hat sich gar nichts geändert. Wie kann das sein? Dass Gott unser Planet besucht, der Kaiser sitzt unbekümmert auf seinem Thron in Rom und lässt dann schließlich die Christen kämpfen mit den Löwen. Weißt du, wie das Spiel ausgegangen ist? Löwen 52, Christen 0. Und wie kann das sein, dass das geschieht, wenn wirklich Jesus der Christus ist? Die Juden erwarteten den Messias, der kommen sollte und ein restloses Gericht des Bösen und aller bösen Menschen durchführen würde. Sie erwarteten des Messias Sieg über seine Feinde. Und der Sieg über seine Feinde bedeutet zugleich den Sieg fürs Recht. Er besteigt seinen Thron und regiert von dort aus in Geradheit und Fairness. Die Auswirkungen seines Thrones wären dann Frieden und Wohlstand für die ganze Erde. Es ist nicht schwer zu verstehen daher, warum die Juden dieses messianische Reich herbeisehnten und wie selbst ein großer Mann wie Johannes der Täufer zweifeln könnte, wenn diese Erwartungen die Wohlerwartungen aufgrund des Alten Testamentes waren, nicht erfüllt waren. Der Juden will wissen, wieso ist das? Hier ist ein Problem besonders für die Juden, aber auch ein Problem, mit dem wir konfrontiert werden, wenn wir mit denkenden Menschen reden. Der Messias ist gekommen, die Welt ist nicht verändert, das System des Bösen bleibt aufrecht. Wie ein Buch betitelt war, Satan is alive and well on planet Earth. Satan lebt und ihm geht's gut auf Planet Erde. Der Jude will wissen, wenn Jesus der Messias sein sollte, warum Auschwitz? Die Lösung des Problems des Bösen ist nicht so einfach, wie viele meinen. Um es einfach darzustellen, viele meinen, dass durch verschiedene Strukturen das Böse verhindert werden sollte. Dass man irgendwie, wie wäre die Welt, wenn alle böse Menschen geköpft wären? Lenin hat es so ausgedrückt. Lenin sagte, muss man ein paar Eier brechen, um den Kuchen zu backen, weint man ihnen nicht nach. So redet er über den Tod von Millionen von Russen. Bricht man ein paar Eier, um einen Kuchen zu backen, weint man ihnen nicht nach. Das Problem ist, wer definiert das Böse? Wer sind die schlechten Leute, die man köpfen sollte? Frage Pol Pot. Er sagt, jeder, der lesen und schreiben kann, jeder, der Französisch spricht, Die Intelligenz, die Leute, die verdorben sind durch Kapitalismus und durch ein Vorwärtsstreben für ihr eigenes Wohl. Bringen wir sie alle um, ein Fünftel unserer Bevölkerung, und dann können wir aufs Neue beginnen und eine geordnete Gesellschaft einrichten. Frage Meister Hitler. Er sagt, es sind die Juden, es sind die Schwachen, es sind die Zigeuner. Frag manche heute, wer die Bösen sind. Je nachdem, wen du fragst, sie werden sagen, die Serben oder die Kroaten. Aber ich möchte fragen, gingen die Würgengel heute durch die Welt, um alle bösen Menschen zu köpfen? Bei wem würde er in diesem Zimmer Halt machen? Das Böse bleibt in unserer Welt im Amt. Johannes bleibt im Gefängnis, ja, zumindest bis er die Tritte im Gang hört und seine Zellentür geöffnet wird. Was ist das messianische Programm für die Errichtung des Reiches? Inmitten dieses großen Abschnitts redet Jesus oder zitiert Jesus einen programmatischen Abschnitt aus dem Alten Testament, eine alttestamentliche Prophezeiung, die schon frühzeitig das messianische Programm für die Errichtung des Reiches und für die Niederwerfung des Bösen vorstellt. Vers 18, Kapitel 12. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen Recht verkünden. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Hier ein Zitat aus Jesaja Kapitel 52, das messianische Programm. Die Frage ist, wie wird der Knecht Jehovas das Recht auf Erden aufrichten, das Recht hinausführen zum Sieg? Er wirkt in der Kraft des Geistes, er verkündet den Nationen Recht, aber er streitet nicht. Und man hört nicht schreien, eine Aufruhr auf der Straße. Er bricht das geknickte Rohr nicht. Hier ist eine sanftmütige Tätigkeit. Nicht, dass er kommt als militärischer Herrscher vor dem Kriegesheer und dann die Römer, das römische Joch bricht und alle bösen Menschen vor Gericht führt. Nein, er kommt in eine sanftmütige Tätigkeit. Sorgsam geht er mit Menschen um. Er bricht das geknickte Rohr nicht bis. So hier ist ein großer Zeitabschnitt beschrieben, eines barmherzigen Wirkens bis ein zukünftige Zeit, wenn er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Dieses messianische Plan habe ich versucht hier darzustellen auf einer Folie. Der Knecht kommt. Er kommt in einer sanftmütigen, barmherzigen Tätigkeit bis, beschreibt ein noch nicht abgeschlossener Zeitrahmen seines barmherzigen Wirkens, bis eine zukünftige Zeit, wenn er das Recht zum Sieg führt auf dieser Erde. Anders gesagt, aus der Sicht des Alten Testamenten Propheten, und hätte man das Alte Testament vielleicht sorgfältiger gelesen und mehr Einblick gehabt von Gott, man würde sehen, dass der Herr kommt, aber dass das Aufrichten seines Reiches nicht zugleich erfolgt. Lesen wir Kapitel 13, wo er das Gleiche mehrmals sagt, anhand seiner Himmelsreichsgleichnisse. Er beschreibt sein messianisches Programm, sein Programm für das Gericht des Bösen in mehreren Gleichnissen. Lesen wir, und ich gebe ein sehr knappes Kommentar unter diesem Anhaltspunkt. Kapitel 3, Vers 9. Er redete vieles in Gleichnisse zu ihnen und sprach, siehe, der Seemann ging hinaus zu säen, und indem er säte, fiel einiges auf dem Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf, anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viele Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzel hatte und verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, andere auf gute Erde, und es gab Frucht, das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach, wer Ohren zu hören hat, der höre. Er kommt nicht auf einem großen Hengst vor seinem Kriegesheer, um Recht zum Sieg zu führen. Er kommt als eine ruhige, stille, ein ruhiger, stiller Seemann. Und er säte sein Evangelium. Sein Evangelium hat unter vielen verschiedenen Zuhörern verschiedenen Wirkungen. Manche waren hart dagegen. Der Teufel nahm die Saat gleich weg. sagt er später in seiner Erklärung. Die anderen waren oberflächlich. Oh, sie waren begeistert von Jesus, haben sofort ein Autoankleber gekauft und dann, die sagen, Hupe, wenn du Jesus liebst. Und sie waren begeistert von Jesus. Aber dann, wenn schwierige Zeiten kamen, Zeiten der Prüfung für ihr Glauben, fielen sie ab und entpuppten sich als oberflächliche Menschen, die in Wirklichkeit nie glaubten. Andere Menschen waren scheinbar unterwegs, um Glauben zu werden, und dann sahen sie Probleme. Es war, als ob Dornen und Disteln aufschossen, um das neu gesäte Wort zu ersticken. Probleme wie, ja, wie bringe ich das im Einklang mit meinem Beruf, mit meinem Gelderwerb, mit meiner Familie, mit den Leuten, bei denen ich im Moment angesehen bin, mit der Kirche, mit das und jenem. Und der Einfluss des Wortes wurde erstickt. Bei anderen brachte das Wort Frucht. Und das ist das Werk des Herrn in diesem Zeitalter. Was sagt er? Geht ihr zu allen Nationen, predigt das Evangelium, tauft sie, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, und sie, ich bin mit euch in diesem Unterfangen bis ans Ende des Zeitalters. Jetzt das Wirken des Königs ist wie ein Seemann. Vers 24. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Aber während die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brächte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Herrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher hat er den Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dieses getan. Die Knechte aber sagen zu ihm: Willst du, dass wir hingehen und zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit dem Weizen ausreißt. Lass beides wachsen zusammen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich die Schnitter sagen: Lese zuerst den Unkraut zusammen und binde es in Bündeln, um es zu verbrennen, und den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Später legte er dieses Gleichnis aus im gleichen Abschnitt. Und er sagt: Der Seemann ist der Menschensohn, und er sät Söhne des Reiches in der Welt. Und dann kommt sein Feind, der Teufel, und er sät Saat, die wohl am Anfang ähnlich ausschaut, aber die Leute entpuppen sich als Unkraut. So, das Königreich Gottes ist eine Mischung, bestehend aus echten Söhnen des Königs, Söhne des Reiches, und unechte Menschen, die nicht wirklich gläubig sind. Das Gute ist mit dem Bösen vermengt. Und das ist ein großes Problem. Die Knechte des Herrn: Was sollen wir tun? Sollen wir die Bösen zusammenlesen? Ja, die Frage ist dann: Wo macht er Halt mit seinem Gericht? Und wie würde das aussehen, das Gericht, wenn er die bösen Menschen langsam sortiert von den guten Menschen auf dieser Erde? Nein, er sagt: Warte bis zur Ernte. Warte, bis die ganze Geschichte ausgereift ist. Und dann, in der Vollendung des Zeitalters, sagt er in seiner eigenen Auslegung, kommen die Schnitter, die Engel, und sie werden die bösen Menschen zusammenraften vor dem Gericht. Und die Söhne des Reiches werden das Reich ererben. Und dort, wie Himmelssterne, sozusagen, um Daniels Begriff zu benutzen, leuchten in dem Reich ihres Vaters. Und so das Problem des Bösen dauert an. Der Seemann sät seine Saat, und zugleich das Böse wächst in unserer Welt, die zwei Parallelentwicklungen bis zum Ende des Zeitalters. Vers 31. Wir fliegen wirklich in Tiefflug heute, hm? Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Das Reich des der Himmel hat so einen kleinen Anfang in irgendeiner unbedeutenden Ecke des Römischen Reiches. Es wuchs und wuchs. Und die Kirche Gottes nimmt heute gewaltige Dimensionen an. Mehr als 1 Milliarde Menschen gehören dazu. Ein gewaltiger Baum. Aber in dem gewaltigen Baum nisten auch die unreinen Vögel. Hier in diesem Baum ist es die Behausung von manchen der gottlosesten Menschen auf dieser Erde. Menschen, die einen Anstrich von Gottseligkeit haben, aber nutzen die Geschichte nur aus dem eigenen Vorteil und Erfüllung ihrer Lüste. Wiederum, trauriges Bild von einem gewaltigen Imperium, das so klein blieb, aber es ist so groß, unter anderem, weil die Mischung vorhanden ist, Gut und Böse im Reich Gottes. 33. Ein anderes Gleichnis redet er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis das Ganze durchsäuert war. Alles beginnt ungesäuert. Obwohl klein, alles beginnt im Reich Gottes ungesäuert und rein. Aber eine Frau vermengt Sauerteig. Und vor lang, das Ganze wurde durchsäuert mit Börsen. Warum redest du so von Sauerteig, Fred? Ist Sauerteig nicht eine alltägliche gute Sache? Ich meine, ungesäuertes Brot ist ziemlich langweilige Geschichte. Ja, aber wie benutzt das die Bibel das Wort Sauerteig? Paulus redet von dem Sauerteig, 1. Korinther 5, von des Bösen, der Schlechtigkeit. Er sagt, Christus, unser Passe, ist für uns geschlachtet. Und er beginnt zu reden von unserem Leben als Christen, als das Pacifier, als die Pacifier, das Fest der ungesäuerten Brote. Euer Rühmen ist nicht gut, Vers 6. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passelam Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten der Lauterkeit und Wahrheit. Und selbst in diesem Buch, Matthäus Evangelium, sagt Jesus zu den Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Sadduzäer und Pharisäer. Die verstanden das nicht zuerst. Aber dann später wurde es ihnen klar. Er redet von der Irrlehre und falsche Grundsätze dieser 2 entgegengesetzte Sekten des Judentums. Eher das Liberale, die heute herrscht an vielen Universitäten und theologischen Fakultäten, das ist der Sauerteig der Sadduzäer. Gesetzlichkeit und Erwerb von dem Wohlgefallen Gott durch unsere eigene Anstrengung und menschliche Gebote und Tradition, das ist der Sauerteig der Pharisäer im übertragenen Sinn. Und wenn man die Geschichte der Kirche sieht, sehr früh wurde sowohl das liberale, bibeluntreue, als auch das gesetzliche gesät in der Gemeinde, vermengt mit dem Evangelium, bis die ganze Christenheit durchsäuert war und zum Großteil ist mit diesem Sauerteig der Irrlehre und der Unsittlichkeit. Höre den Herrn oder des Herrn Erläuterung der messianischen Strategie zur Errichtung des Reiches und somit seine Strategie, das Recht zum Sieg zu führen. Vers 28 bis 43 sehen wir immer wieder, dass das Böse gedeiht neben das Gute bis zur Vollendung des Zeitalters. Unkraut neben Weizen. Und dann Sauerteig in dem guten Teig. Ein wachsender Baum mit unreinen Vögeln. Und all das lesen wir bis zur Vollendung des Zeitalters. Aber eine andere Frage. Was zog der Sohn Gottes herab in Armut, Mühsal, Tod und Grab? Die Antwort haben wir in Vers 44. Trotzdem, dass die Christenheit, das Reich Gottes, so durchsäuert ist mit Schlechtem, warum ist sie überhaupt gekommen? Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Ja, der Ackerbesitzer besitzt den Schatz. Jetzt haben sie ein versunkenes Schiff gefunden, ein U-Boot auf der Küste von Dänemark, und sie vermuten eine riesige Ladung von Gold und Kunstschätze, die Nationalsozialisten rausschmuggeln wollten nach Südamerika in den letzten Tagen des Krieges. Und der Streit ist, wem gehört das? Die Dänen sagen, selbstverständlich gehört das uns. Der Mann, der schon 20 Millionen investiert hat, um das Ganze aus dem Wasser zu erheben, er sagt, das gehört mir. Und natürlich, das Außenamt der Deutschland hat auch seinen Anspruch angemeldet. Das war deutsches Geld übrigens in dem Schiff. Wem gehört der Boden? Dem gehört der Schatz. Und mit so viel Bösem, selbst unter bekennende Christenheit, selbst in dieser Welt, warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Ja, in diesem ganzen Acker, den er gekauft hat, ist ein Schatz. Die echte Gläubige, die er kam zu erretten. Die Menschen, die wirklich auf seine Botschaft mit reinem Herzen, mit gutem Herzen reagierten. Er säte das, die Botschaft weit und breit. Manches fiel auf der Straße, manche auf seichtem Boden, manche unter Dornen und Disteln, aber doch manches auf gutem Erdreich. Was zog der Sohn Gottes herab in Armut, Mühsal, Tod und Grab? Die Herr, die dir gegeben, dein Gott mit dir zu leben. Ja, er wollte uns. Er wollte Israel, den Überrest, der Schatz verborgen in dieser Welt. Er wollte, Vers 45, er wollte mehr als dieser Schatz, der Überrest Israels. Er wollte noch was. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Beachte die Betonung auf Einheit, hat man hier nicht so sehr beim Schatz. Ein Wort, das man häufig benutzt, auch in Bezug auf die Gemeinde Gottes. Er wollte die Überrest Israels, aber er wollte auch diese schöne, einzigartige Perle. Und seht hier den Sohn Gottes in seiner Wertschätzung seiner Gemeinde. Ich weiß nicht, welche Rolle die Gemeinde spielt in deinem Denken gerade, wie wichtig du die Gemeinde siehst, aber dieser, der doch alles hatte, der die Lobgesängen der Engel bewohnte und alle Lieblichkeiten und Herrlichkeiten und Reichtum vom Himmel hatte, dem jeder Stern gehört, eine Galaxie wie eine Schatzkiste, voll leuchtender Juwelen, er gab es alles auf, verkaufte alles, um eine einzige Perle zu finden. Es war die Freude vor dieser Perle, die ihn trug durch Schmach und Wehen, durch Spott und Geißelung und Kreuzigung. Es war, um die Worte des Schreibers des Hebräerbriefs zu benutzen, die vor ihm liegende Freude, die ihn befähigte, all das zu erdulden. Aber es gibt einen zukünftigen Aspekt, nochmals Vers 47, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz. Ein großer Fischfang, nicht wahr? Das ins Meer geworfen wurde und die Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufgezogen und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in die Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen, und da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Beachtet das wiederum. Gutes und Böses schwimmt zusammen bis zur Vollendung des Zeitalters. Und so wir sehen hier immer wieder das gleiche Thema. Gottes Programm, sein Evangelium zu verbreiten auf dieser Erde, wie ein Mitarbeiter in diesem Programm, bis zur Vollendung des Zeitalters, wird die Engel kommen, um zu ernten. Wird die Engel kommen, um den großen Fischzug zu machen. Es gibt andere Prophezeiungen. Hätten wir Zeit, würden wir mehr über sie reden. Ich habe hier Apostelgeschichte 3 und Psalm 110, andere Stellen, wo der Apostel Petrus und der Prophet David das messianische Programm für die Niederwerfung der Feinde des Herrn und für die Wiederherstellung aller Dinge darstellen. Aber ich will weiter ein anderes Thema, verwandtes Thema in diesem Kapitel. Kapitel 11 bis 13 ist der Abschnitt des Matthäus-Evangeliums, mit dem Phänomen der Verwerfung des Herrn konfrontiert. Dieser König, dessen Vollmacht reines Evangelium für Gläubige ist, haben wir schon gesehen im vorigen Abschnitt, dass er ein Anstoß ist für die amtierenden religiösen Führer. In Kapitel 12, der sanfte Heiler, ich mag es lieber auf Englisch, der gentle healer, kommt. Er heilt Menschen. Das Volk wirft die Frage auf, ist das nicht Davids Sohn? Das ist keine harmlose Bemerkung. Das ist das Ringen nach der existenziellen Frage, ist dieser der Sohn Gottes? Ist dieser der versprochene Messias? Schau mal, was er hier tut. Wir kommen unweigerlich zu dem Schluss, das ist der Messias. Und so in Kapitel 12, Vers 14, halten die Pharisäer Rat gegen ihn. Rat, und dort wird es in ihrem geheimen Rat beschlossen, dass sie ihn irgendwie fangen und umbringen werden. Davids Sohn, der Gesalbte des Herrn, ist unterwegs. Beachte in Kapitel 12 am Anfang die Konfrontation mit den Pharisäern über das Verhalten seiner Jünger im Getreidefeld. Es waren nicht so viele Straßen, es waren keine Zäune. Hecken und Zäunen waren heidnische Einrichtungen, in Israel fand man keine. So man, wenn man unterwegs war, ging man direkt durch die Felder an Fußwege, kleine Fußwege. Und als sie unterwegs waren durch die Felder, haben die Jünger gepflückt die Ähren von Getreide. Das war erlaubt im Gesetz. Man konnte nicht ernten mit einer großen Schüssel. Weißt du, dass man draußen geht mit einem großen Eimer und dann erntet man wie die Rabbeleit, die Heidelbeeren oben am Berg, weißt du, an jemand sein Getreide- oder Obstgarten. Aber man konnte, wenn man hungrig war, das war eine Einrichtung für Leute unterwegs, konnte man ernten, einen Apfel von dem Baum und zusammenlesen ein paar Ähren. Und sie haben sie in ihren Händen gerieben und dann haben sie gekaut und das war ihr Jause unterwegs durch die Felder. Der Messias unterwegs, mit keiner Zeit zu essen, auf einem Sabbat unterwegs mit seinen Jüngern und sie, die Pharisäer sagen, schau mal, sie ernten und sie dreschen und sie mahlen Getreide. Und das am Sabbat. Stell dir vor, das ist nicht erlaubt. Und so Jesus sagt, wie ist das? Es war lange her an einem Sabbat. Das ist der Tag, wo die Brote ausgewechselt wurden im Heiligtum. Kam des Herrn Gesalbte David mit seinen Jüngern unterwegs auf der Flucht vor Saul. Und es ist grundsätzlich nicht erlaubt. Aber hier, in dieser Situation, der Priester, der geweihte Priester des Herrn, gab ungesäuerte, heilige Brote an ungeweihte Männer. Und sie aßen. Und na, jetzt die Pharisäer haben ein Problem. Die können nicht David und die Priester anklagen. Und Jesus kommt mit dieser Leine heraus. Aber etwas größer als David ist hier. Ich bin größer als David. Oh, hier ist der Gesalbte unterwegs mit seinen Jüngern. Am Sabbat. Verworfen. Und das Thema will uns erinnern an David. Ihr entschuldigt mich jetzt in dieser Vormittagsstunde, während ihr alle langsam eure Mägen beginnen, ein bisschen zu arbeiten und zu denken, es wäre höchste Zeit, dass mein Meister mir was schmeißt. Dass ich mit meinem Vorstellungsvermögen euch ein bisschen wach halte, oder? Gehen wir zurück zu David im ersten Buch Samuel und überlegen wir die Parallele zwischen dem und diesem Abschnitt. Seht ihr, in Kapitel 19 hatte Saul inmitten seiner Berater auch beschlossen, den jungen Gesalbten zu töten. Er versuchte es zuerst eigenhändig zu tun. Er versuchte ihn zu heften an die Wand des Saals mit seinem Speer. Das ist ihm nicht gelungen. Aber was für ein Wahnsinn! Der Gesalbte des Herrn, der nur Gutes tut. Wie kann man ihn töten? Was hat er getan? Nur wunderbare Loblieder, das Evangelium in Gesang, gesungen in der Nation. Für welches gutes Werk soll er sterben? Jonathan versucht, mit seinem Vater zu reden. Er sagt, Vater, das ist unlogisch, was du willst. Dieser hat all deine Feinde vernichtet. Er ist dein Held, der immer loyal in den Krieg gegangen ist für dich. Er hat nur Gutes getan. Ist dein bester Offizier. Vater, ein Haus in sich entzweit kann nicht bestehen. Wie kannst du ihn verwerfen? Wie kannst du nach seinem Leben trachten, wenn er dir nur treu denkt und Gutes tut? Sieh, Saul kommt jetzt an eine Schranke. Er will David verwerfen. Davids Autorität unter dem Volk wird langsam größer als seine eigene. Erkundige dich bei dem Institut für Meinungsforschung der Weiberleit. Und sie werden sagen, David hat Zehntausenden getötet und Saul nur Tausende. David war wirklich hoch auf der Hitparade. Aber wirklich, es war unlogisch, David zu töten. Er hatte so viel gut getan. So, Saul steht an der Schranke der Logik. Die Schranke hält ihn eine Zeit zurück, aber dann doch beschließt er sich, David zu töten. Er durchbricht die Schranke. David ist daheim bei der Tochter Sauls, seine Frau Michal ist dort. Wenn Sauls Soldaten kommen, David zu holen, sie nimmt den Haus Gottheit. Ich weiß nicht, warum sie ein Kruzifix daheim gehabt haben, aber sie haben diese Teraphim gehabt. Und es war im Bett gelegen, es war so groß wie ein Mann Gestalt. Und sie hat Ziegenhaar über das Gesicht getan. Das war üblich damals, wenn einer krank ist, dann die Fliegen kommen. Und Ziegenhaar hat die Fliegen irgendwie ferngehalten. Und die sehen diese Gestalt mit Ziegenhaar über das Gesicht. Ich sage, David ist krank. So jetzt die Soldaten wissen nichts, was zu tun. Weißt du, die Soldaten wissen wirklich nichts, was zu tun, ohne Befehle. Das ist das Tolle bei der Armee. Wenn du nichts denken willst, dann werde Karriere-Soldat. Das ist, oder Beamte. Entschuldigung, das war ein bisschen zu weit über die Grenze. Aber nein, okay. So, die Soldaten wissen nicht, was zu tun. Sie gehen zu Saul und erhalten Befehle, ihn doch zu bringen. Und in der Zeit, David flieht. Sieh, David, Saul will David töten, den Gesalbten verwerfen und töten. Aber jetzt kommt er an eine zweite Schranke: die Schranke der Liebe. Liebe schützte David. Zuerst Logik. So unlogisch, den Messias zu verwerfen, oder? Aber wie willst du hassen verkörperte Liebe? Jesus, als er durch Israel gegangen ist, der verkörpert den edelsten Liebesbegriff. Aber Saul entschließt, die Schranke zu durchbrechen. Es gibt nur noch eine. Die Schranke des Heiligen Geistes. Das ist das Letzte, was einem Menschen verhindert, zur Hölle zu gehen. Saul hört, dass David in Rama ist, bei einem Propheten Samuel. Er schickte ein Bataillon hinauf, um ihn zu holen. Und die kommen in Rama an und sind im Begriff, David zu greifen. Auf einmal der Heilige Geist fällt vom Himmel und sie fingen an zu prophezeien. Boah, die haben prophezeit, wie es nur geht. Und wie kannst du einen Mann greifen, wenn du dabei bist zu prophezeien? So er dachte, okay, Alpha-Bataillon ist los, jetzt Bravo. Er schickt ihn zweite Bataillon. Und sie wollen David greifen und der Heilige Geist fällt von Himmel und sie fangen an zu prophezeien. Meine Güte. So er hat dann seine dritte Charlie-Bataillon geschickt. Und sie kommen hin und sind im Begriff und der Heilige Geist kommt und der König ist irgendwie ratlos. Er umgürtet sich mit seinem Schwert und seiner Krone. Und er reitet auf seinen Esel hinauf zum Berg und will David höchstpersönlich greifen. Und was passiert? Der Heilige Geist fällt herunter auf dem Saul. Er fängt an zu prophezeien. Die ganze Nacht, der ganze Tag, Gott, er zog sich aus und lag Nacht in Schande auf dem Boden und prophezeite. 24 Stunden lang redet Gott mit diesem Mann und sagte ihm die Wahrheit über den Gesalbten. Und er stand auf, umarmte David und krönte ihn als König. Nein, leider nicht. Er durchbrach die Schranke des Heiligen Geistes. Und Gott, der so oft mit ihm früher geredet hatte, hatte ihn verlassen. Oh, warte und schau die letzte Nacht des Lebens Sauls an, wie er liegt, zitternd, mit Rücken gebeugt vor dem hässlichen, grässlichen Tisch der Wahrsagerin und schreit, ob Gott irgendwie ein Wort aus dem Himmel für ihn hat, und der Himmel schweigt. Schließlich kommt die Botschaft von Saul selbst. Nichts erwartet dich, als das schreckliche Erlebnis zu fallen in die Hände des lebendigen Gottes. Oh, Freunde, es ist sehr schwer verloren zu gehen. Gott wird alles daran setzen, das zu verhindern. Er argumentiert mit Logik. Er argumentiert mit Liebe. Durchbrichst du die Barrieren, es gibt nur noch eine Schranke. Ja, das ist die Geschichte, an die ich erinnert werde, wenn ich denke an den verworfenen, gesalbten David unterwegs mit seinen Jüngern zu dem Priester am Sabbat, um Schaubrote zu holen. Und jetzt konfrontiert in Kapitel 12 der größere David, den Pharisäern. Sie sehen den Gentle Healer vor sich. Darf man Gutes tun am Sabbat? Das ist nur eine logische Frage. Darf man Gott dienen am Sabbat? Die Priester dienen Gott schuldlos am Sabbat. Das ist das zweite Argument. Darf man Gutes tun? Darf man Gott dienen? Oh, ein größerer als David, ein größerer als der Tempel ist hier. Er konfrontiert diese Menschen mit der Schranke der Liebe. Seine Liebestaten an schwache und kranke Menschen. Die Leute fragen, überwältigt von seinem Wirken, ist das der Sohn Davids? Die Pharisäer konnten seine Wunder nicht wegerklären. Sie haben einfach gesagt, sie sind vom Teufel. Aber dann Jesus konfrontiert sie mit der Schranke der Logik. Das ist so unlogisch, Gentlemen. Ein Haus in sich entzweit kann nicht bestehen. Ein Reich im Bürgerkrieg kann nicht bestehen gegen einem anderen Reich. Wenn Satan austreibt. Und weiters, Gentlemen, eure Söhne, eure Jünger treiben auch Dämonen aus. Durch wessen Macht tun sie das? Folglich werden sie euer Richter sein. Sie richten eure Logik zugrunde. Gott will nicht den Tod eines Sünders. Er will nicht einmal ein grausamer, selbstgerechter Pharisäer den Weg vom Himmel verweisen. Er setzt alles ein, was er in seinem Zeughaus hat. Und so der Gentle Healer spricht noch einmal. Eure Logik verurteilt euer Wahnsinn. Wessen Kraft ist wirklich hier am Werk? Passt mal auf. Wenn ich durch den Heiligen Geist unter euch wirke und ihr schmäht den Geist der Gnade, gibt es kein Zurück. Nicht in diesem Zeitalter, nicht im nächsten. Es gibt kein Zurück. Aber die Pharisäer blieben hart und sie verwarfen den König. Das ist ein trauriges Kapitel der Bibel, nicht wahr? Lesen wir noch ein traurigeres. Kapitel 11, Vers 20 bis 24. Jesus tadelt die galiläische Städte. Hier, wo er so viel gewirkt hat, wird er verworfen. Chorazin, wehe dir. Hätten Sidon und Tyrus die Chance erhalten, die du gehabt hast, hätten sie Buße getan. Wehe dir, Kapernaum, meine Heimatstadt, mein Stützpunkt für all meine Wirken. Du hast so viel erlebt. Erhoben wurdest du, Vers 23. Bis zum Himmel am Vorrecht, jetzt wirst du niedergeschmettert, bis den Tiefen der Erde. Hier benutzt er Sprache aus Jesaja 14. Er redet in der Sprache, die beschreibt den Teufel im Alten Testament. Stell dir vor, wenn wir das erlebt hätten in unserem Dorf, ein Dorf so groß wie Hütschlag, oder, na, ich muss an andere Begriffe für die Salzburger denken, Schneegarten für euch Oberösterreicher. Und in diesem Fischerdorf erlebt man, dass die Tochter der Synagogenvorstehers leiblich aufersteht, obwohl das ganze Dorf schon an seiner Tür war. Erlebt man, dass Blinden sehen werden. Erlebt man so viele Dinge in der nächsten Umgebung. Und sie verwerfen den Gentle Healer. Was wird seine Reaktion sein? Bitterkeit? Zynizismus? Nein. In Vers 20 bis 24 lesen wir eine unmissverständliche, deutliche Warnung. Und Vers 25, wir lesen von seiner Dankbarkeit und Lobpreis. Während seine Verwerfung und Hinrichtung sich drohend auftürmen, erhebt der König seine Augen gen Himmel und preist Gott für seinen allweisen Plan. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, an dem der Sohn ihn offenbaren will. Hier ist wahre Sanftmut. Er fügt sich unter der Hand Gottes und akzeptiert seinen Willen für sein weiteres Leben als gut. Freunde, er erhebt seine Stimme nicht auf der Straße. Ein geknicktes Rohr bricht er nicht. Einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er fügt sich unter dem Willen Gottes, bis die Zeit kommt, wo er recht zum Sieg führt. Bisher hat der König seine Worte gerichtet an die unbußfertige Städte und dann direkt an seinem Vater. Und jetzt, während seines Gebetes, schaut er die Volksmenge um sich herum an und spricht im gleichen Atemzug folgende Worte. Und ich glaube, er spricht auch jetzt zu uns. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Wort wird gerichtet an die Mühseligen, die erschöpft sind infolge harter Arbeit. An die Beladenen, die gewohnt sind, schwere Last mit sich herumzuschleppen. Aufrichtige Menschen wissen tief in ihrem Herzen, dass moralische Reinheit und Rechtschaffenheit nicht sekundär sind. Dass die unreinen Dinge, die sie tun und praktizieren, dass die unrichtigen Worte, die sie sagen, falsch und sündhaftig sind. Manche versuchen mittels religiöser und moralischer Bemühungen, Frieden mit Gott zu finden. ein Sonntagspflaster auf den Krebsgeschwür aufzukleben. Sie bemühen sich, sie setzen sich ein, sie leben in Ungewissheit. Sie wissen nicht, ob ihre Bemühung reicht. Und so, stattdessen, dass Religion sie erleichtert, sie sind noch mühseliger und noch mehr beladen. Petrus redet von dem schweren Joch der Religion. Jesus greift die religiösen Behörden an, weil sie schwere Last auf das Volk aufbürden. Du kennst vielleicht das mühsame Herumschleppen einer Last. Jedermann hat ein Gewissen. Und während ich rede jetzt, weiß vielleicht jemand im Innersten, dass du gegen Gott gesündigt hast und du vor ihm, wie du jetzt bist, nichts bestehen kannst. Du bist schuldig. Du kannst nicht einfach so gelassen vor Gott erscheinen, wie du gelebt hast. Jesus Christus sagt zu solchen: Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das Joch aus Holz geschnitzt war für ein Zugtier. Der Meister spannte die Kraft des Zugtiers ein, seinen Willen zu tun, sinnvolle Arbeit zu leisten. Das Joch wurde zum Symbol der Unterwerfung unter die Autorität eines anderen Person, eines Meisters. Oder wie wir gestern gesehen haben, von einem König. So ist es mit Jesus. Nimm mein Joch auf und lerne von mir. Wer regiert mein Leben? Wer ist Herr über mein Leben? Bin ich mein eigener Herr? Dann werde ich leben mit den Folgen meiner Regierung. Ein schlechtes Gewissen, oft, bitterer Nachgeschmack, Enttäuschung, die Folgen von Sünde, von Fehltritten. Gottes Wort an uns ist, sein Joch aufzunehmen, ihn zu krönen als unser König, als unser Meister, ihm unser Leben zu geben, ihm zu bitten, unser Herr zu sein. Aber es ist schwierig, nicht wahr? Wie Michael Card sagt in einem seiner Lieder, He's the friend we fear the most. Er ist der Freund, von dem wir uns am meisten fürchten. Braucht man sich fürchten vor einem Freund? Manche fürchten sich davor, sich diesem zu unterwerfen. Vielleicht nutzt er mich aus, vielleicht schickt er mir nach Honduras oder irgendwo. Oder zu den Kongo-Negern, und ich mag Krokodile nicht. Vielleicht zwingt mir irgendeinen hässlichen Mann zu heiraten. Oder ich meine, es sollte klar bei uns, man braucht hier nicht ins Kloster gehen. Aber weißt du, manche haben diese Vorstellungen. Gott möchte mein Leben ruinieren. Es wird schwer sein. Er verlangt zu viel von mir. Aber beachte den Charakter des Königs. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Ich bin ein einzigartiger König. Ich bin vom Herzen demütig. Und wenn ihr das tut, ihr werdet Ruhe und Erquickung und Vergebung eurer Schuld finden. Denn mein Joch ist sanft und meine Last, die ich einen auferlege, die ist leicht. Was will er anders sagen?
Wer spricht hier? Ein ruhiger Seemann. Er sät seine Saat auf verschiedene Böden. The gentle healer, den glimmenden Docht, löscht er nicht aus. Den geknickten Rohr, der sehr zerbrechlich ist und angeschlagen, die zerbricht er nicht. Bis er recht auf diese Erde zum Sieg führt, ist er zufrieden zu sein, zufrieden, wohl von der Gesellschaft verworfen, er verkündigt Gericht, passt auf. Er dankt Gott. Er appelliert an uns. Komm. Und wenn du nicht gekommen bist, an seiner Stelle appelliere ich an dich. Komm zu ihm. Komm zu ihm und sag ihm, was dich belastet, was deine Last ist, deine Schuld. Und bitte ihn, die Führung deines Lebens zu übernehmen. Entschließe dich, ihm nachzufolgen, sein Joch auf dich zu nehmen. Er ist sanftmütig. Er ist von Herzen demütig. Er wird dich nicht ausnutzen.